Vorstandsneurotiker.
Also es gibt kein reines Gutes im Moment in dieser Situation. Liegt daran, dass diese Bundesregierung arbeitet. Zu gewinnen ist in diesem Jahr Geschlossenheit im Land durch kluge, vorbereitete und abgewogene Entscheidungen. Das tun wir natürlich nicht, denn es ist ja formuliert worden.
Es ist unglaublich. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn.
Mir fehlen die Worte.
Ich weiß es nicht.
Also jeden Tag noch einen drauf.
Nichts fällt mir dazu mehr ein. Gar nichts.
Ich will eigentlich gar nichts mehr dazu sagen.
Ja, willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Hallo, mein kleiner spanischer Freund Roberto Della Puente.
Gott, was für eine despektierliche Begrüßung.
Ist das nicht?
Hallo, meine norddeutsche Kartoffel.
Ja, und unser kleiner russischer Auswanderer Gerd Eben Unge. Hallo, Gerd.
Hallo nach Deutschland.
Ja, ja.
Hallo.
Ja.
Aus dem sonnigen Russland.
Aus dem sonnigen, ja, hier hängen die Wolken ganz tief.
Ganz tief.
Ja, es ist.
Steht drin, quasi.
Ja, gestern bin ich tatsächlich durchgeflogen durch so ein Gewitter-Ding irgendwie, als ich aus Zürich zurückkam. Das war ein bisschen gruselig, aber gut.
Ich mag das ja, wenn es schaukelt, aber es ist nicht jedermanns Sache.
Ja. Du bist ja im Flugzeug, der hinter mir sitzt und sagt, geil, und ich scheiß mir in die Hose dabei.
Nee, also ich war dann auch froh, als wir wieder am Boden waren und dementsprechend, es war schon spannend, so in diese Front reinzufliegen. Das Gewitter war jetzt schon nicht mehr ganz so, aber es war noch extrem dunkel und wir flogen dann sozusagen, ja, also aus der Sonne heraus, über den Wolken, wo die Freiheit ja grenzenlos sein muss, flogen wir in dieses Wolkengebilde rein über Hamburg-Fuhlsbüttel und das war schon ziemlich, ja, das war schon beeindruckend, das kann man ja nicht anders sagen.
Ich gebe dir recht, so ein Flugzeugabsturz ist unglaublich interessant.
Ja, also der hat ja nicht stattgefunden, sonst würden wir jetzt Gott hier am 9.9.2022 nicht sitzen. Aber vielleicht sollten wir mal kurz erklären, was nach dem Intro kam, nämlich unsere kleine Wahnsinn-Unglaublich-Kakophonie, die nämlich basiert auf einem Text, den du gerade heute publiziert hast, Roberto. Und vielleicht, du musst jetzt den Text nicht vorlesen, aber
ist schön, danke.
Vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, was denn so die Kernaussage dieses Textes ist.
Eigentlich ist es ein Text, der Sprachlosigkeit zeigt. Mir fehlen zunehmend die Worte. Das kompensiere ich mit Übersprungsworten wie unglaublich oder Wahnsinn, weil ich nichts mehr drauf weiß. Also wenn ich mir die Baerbock in Prag, ihr erinnert euch wahrscheinlich daran, wenn ich mir das anhöre oder wenn ich mir den Habeck anhöre, Insolvenz als Stichwort, dann fällt mir erstmal nichts anderes mehr ein, als nur noch den Kopf zu schütteln, unglaublich zu sagen. Ja, und wenn ich dann noch höre, was die Medien nachschieben, um diese Herrschaften aus der Bresche, aus der Bredouille zu bringen, da sage ich dann nur noch Wahnsinn. Und ja, da brauche ich mal einen Tag, bis ich mich wieder gefangen habe, um überhaupt Worte dafür zu finden.
Aber dann kommt gleich das Nächste. Das ist es ja gerade, ne? Irgendwie dann, ja. Man kommt ja überhaupt nicht raus aus dem Staunen, was in Deutschland. Ich guck ja wirklich aus der Distanz so ein bisschen da drauf und ich denke immer, meine Güte, was machen die da? Die sind sich, also die Bundesregierung ist sich offensichtlich nicht im Klaren, dass das, was sie da veranstaltet, dass das Auswirkungen hat auf die Leute, auf die Bürger. Ne? Ich kann es nicht erklären. Ich bin wirklich absolut sprachlos. Der Laden, also dort wird sowas von gegen die Wand gefahren und dann stehen die Medien, stehen parat und finden irgendwie locker irgendwelche Erklärungen, dass da irgendwelche russischen Einflussagenten dahinter stehen, die da jetzt irgendwie die Baerbock fertig machen wollen oder sowas. Du denkst mal, geht's noch? Die fährt gerade das Land gegen die Wand.
Naja, sie fungieren als Ehrenrettungsbeauftragte nur noch. Bei Baerbock war es ja ganz offensichtlich, da wurde ja sofort gehandelt, das sei pro-russische Propaganda und so weiter, wir wissen es ja. Bei Habeck war es ein bisschen komplizierter, die haben sich einen Tag Zeit gelassen irgendwie, ich habe erst gedacht, man lässt das jetzt so stehen, aber dann haben sie ja doch jemanden gefunden. Erst dachte ich, sie würden vielleicht sagen, dass das gar nicht Maischberger war, sondern Lavrov in Perücke. Tja, das zog dann nicht. Also letztlich haben sie den Fratscher jetzt gefunden. Der ist von DIW, oder glaube ich?
Ich glaube auch Deutsches, ja. Deutsches Institut für Wirtschaft, glaube ich.
Ja, genau. Vorsitzender. Der hat ja also dann klargestellt, dass das Habeck ja gar keine falsche Definition geliefert hätte. Natürlich gestammelt hat er trotzdem und irgendwie ganz seltsam zusammengewürfelt was gesagt. Er hat auch von der alten Welt gesprochen. Habt ihr das gehört?
Ja.
Was das bedeutet, ein Rätsel. Aber es ist halt so. Jetzt muss man aber nur noch eins sagen. Ich will nur, dann darfst du, Tom. Ich merke, ich höre schon, wie du mit den Hufen schaffst.
Nein, ich bin ganz entspannt. Mach mal.
Es geht bei dir schnell. Das Übergang ist fließend. Man hat ja dann, also man fokussiert sich jetzt drauf und sagt, er hätte es ja gar nicht falsch definiert und durchaus richtig und so weiter. Aber lassen wir es doch mal dahingestellt, wenn er recht hätte, was er vielleicht ja auch definitionstechnisch, von mir aus hat er recht. Und das ist wirklich so, die gehen nur in Betriebsferien 6 Monaten lang, die Unternehmen. Müsste ein Wirtschaftsminister nicht Interesse daran haben, dass die Wirtschaft brummt, dass Wertschöpfung stattfindet, dass Menschen an ihren Arbeitsplatz gehen, dass Unternehmen Steuern bezahlen, dass dann auch die Angestellten Steuern bezahlen und so weiter, müsste er da nicht eigentlich Interesse dran haben, völlig unabhängig davon, ob es jetzt Insolvenz oder Betriebsferien sind. Und das hat er offenbar nicht. Das nimmt er einfach in Kauf, dass das einfach ausfällt. Also es ist Arbeitsverweigerung und nicht weniger.
Ja, über die Motivation würde ich ganz gerne später nochmal sprechen. Ich würde tatsächlich ganz gerne erstmal zum Einstieg diese beiden Fraktionen, die sich da gegenüberstehen, kurz benennen. Da gibt's ja die eine, die dann wahrscheinlich einer Sarah Wagenknecht zustimmen würde, die ja in ihrer Rede, war die heute oder gestern, also am 9.
Glaube
oder
gestern.
8. September, glaube ich, genau, sagte, dass wir, glaube ich, die dümmste Regierung der Welt hätten. Und dann gibt's ja die andere.
Europas, ich glaube, war
Europas. Ach, Europas, ja. Ja gut, tut sich nicht viel. Wir sind ja die Welt eigentlich.
Wir sind ja die Welt eigentlich.
Und dann gibt's die andere Fraktion, die sagt, nein, so ist es ja nicht. Sie sind nicht dumm, sondern das ist alles perfide und genau ausgearbeitet und das folgt einem gewissen Plan. Und ob es jetzt der Great Reset ist oder ich neige eher zur Schockstrategie oder ob es andere Dinge sind. Und ich denke dann immer so, ja, das ist auch so ein bisschen, sind so ein bisschen die Zeichen der Zeit, dass es immer nur das eine oder das andere geben kann. Also entweder Dummheit oder der große Plan. Das muss sich ja gar nicht ausschließen.
Ja, wobei, also wie gesagt, ich finde es völlig unwichtig, ob es sich dabei um eine große Strategie handelt, die sozusagen alles resetten möchte, wir fangen nochmal von vorne an und oder ob es sich um Dummheit handelt, ist völlig, völlig Schnuppe. Was wichtig ist, ist, dass da gerade Existenzen gegen die Wand gefahren werden, und zwar massenweise. Also Deutschland schaufelt sich gerade das eigene Grab, ökonomisch, aus lauter Russenhass, aus lauter völlig idiotischer Sanktionsgeilheit. Und das muss gestoppt werden, weil das kostet einfach Existenzen. Die Leute verlieren ihre Jobs, die Leute haben kein Einkommen mehr, die müssen das irgendwie Einkommen irgendwie für Heizkosten und irgendwie steigende Lebenshaltungskosten ausgeben. Das Irre, was da passiert, dem muss Einhalt geboten werden, ne?
Ja, aber das ist doch keine Existenzzerstörung. Das ist doch eigentlich nur, dass die Existenzen aufhören zu existieren. Also es würde jetzt Habeck definieren.
Die machen mal Pause vom Leben.
Pause, Betriebspause, Betriebsurlaub.
Na, ich finde das ehrlich gesagt mit der Dummheit nicht so egal. Und zwar, also ich hab mir da auch irgendwie so ein paar Gedanken gemacht und bin dann irgendwie so über Habeck gestolpert, der ja nun auch, ich meine, das weiß ja jeder, dass er ist ja kein Ökonom oder so.
Ich bin über Habeck gestolpert. liegt der bei dir so rum, oder?
Ja, ist mir gar nicht aufgefallen, die Zweideutigkeit. Er ist definitiv ist er ja nun kein Fachmann. Lindner ist auch kein Fachmann. Weiß ich gar nicht. Hat er mal bei einer Bank gearbeitet oder so? Ich weiß gar nicht,
mehrfach pleite gemacht.
Ich bin gespannt, was kommt, weil über diese Fachmann-Theorie, da bin ich ja, da halte ich wenig von. Aber erzähl mal.
Ja, kannst du ja gleich raushauen. Dann haben wir eine Emilia Fester, die ja komplett frei dreht irgendwie. Und dann haben wir eine Ricarda Lang, bei der mir auch nichts einfällt, eine Baerbock, wollte ich sagen, die Diplomatie vermutlich nicht mal buchstabieren, geschweige denn praktizieren kann. Und in der Summe, ich ahne schon, was kommt von dir, Roberto, aber ich sag das trotzdem mal. In der Summe glaube ich, dass die nachwachsende Politikergeneration durchaus auch Ergebnis einer komplett verfehlten Bildungspolitik ist. Und deswegen finde ich die Frage Dummheit oder Nicht-Dummheit durchaus doch nicht so unwichtig. Denn wenn natürlich mehr oder weniger dumme Leute so agieren können, wie sie agieren, und das anderen mehr oder weniger dummen Leuten so ganz gut verkaufen können, weil die das auch nicht verstehen, weil die ja auch aus dieser Bildungsmisere-Generation kommen, dann kannst du eben auch solche Geschichten raushauen, wie die Kreml-Trolle, die Baerbock irgendwie an den Karren wollen, oder die Rechtfertigungsversuche gegenüber Habeck, und ob das jetzt irgendwie technisch stimmt oder nicht stimmt, da gebe ich dann Gerd wieder recht. Das ist wirklich vollständig egal, ob sich das Insolvenz nennt oder ob sich das unbezahlte Betriebsferien nennt oder vorbereitender Suizid, keine Ahnung. Ich denke schon, dass ein fehlendes Verständnis bestimmter Dinge, die gemacht werden, und wir bewegen uns innerhalb eines kompletten Wahnsinns. Und ich denke, mit einer gebildeteren beziehungsweise auch aufgeklärteren und wissensbegierigeren Bevölkerung, da kommt ja ganz viel zusammen, wäre, glaube ich, die Bereitschaft, jeden Scheiß mitzumachen, definitiv nicht so groß. Wenn ich aber sowieso ich habe jetzt vor kurzem, bevor du einsteigst, Roberto, ich habe vor kurzem, hat mir meine Frau erzählt irgendwie, dass Wissenschaftler haben irgendwie rausgefunden, dass sich der Mensch gerade aktuell wieder dabei ist, weiterzuentwickeln. Und zwar dahingehend, dass die Daumen kräftiger werden. Durch das ständige Getippe auf den Tablets und Smartphones und so scheint wohl Daumen tatsächlich nicht. Die Profis machen das ja mit dem Daumen und die sind ja wahnsinnig schnell und es ist wohl tatsächlich schon so, dass jetzt ein Evolutionsschritt in Richtung stabilerer Daumen stattfindet. Das geht dann aber womöglich auf Kosten der Stabilität des Hirns. Und das hat durchaus Folgen.
Ja, ich weiß es nicht. Also darf ich, wenn ich reingrätschen darf, die Entwicklung.
Du hast es schon getan.
Die Entwicklung, die das genommen hat in Deutschland, ich würde es gar nicht so sehr an Bildung aufhängen. Also es gibt sicherlich auch ein Bildungsproblem in Deutschland, das ist unbenommen. Da stehe ich voll hinter dem, was Tom gerade gesagt hat. Aber was Politik angeht, da wurde einfach Kompetenz durch die Fähigkeit, Netzwerke und Seilschaften zu bilden, ersetzt. Ne? Also die Leute kommen ja nicht mehr hin auf irgendeinen Posten, weil sie die Kompetenz haben, diesen Posten auszufüllen, sondern sie kommen dahin, weil sie Leute kennen, die sie dahin hieven können.
Ja, aber das hängt auch damit zusammen, dass es immer weniger Leute mit diesen Kompetenzen gibt.
Ich glaube schon, dass es Leute mit den Kompetenzen gibt. Also ich glaube nicht, dass die Kompetenzen total weg sind.
Ja, oder sie sind in der Wirtschaft dann.
Wir reden, das ist eigentlich mein Punkt. Wir reden von Kompetenzen. Was meint ihr denn für Kompetenzen? Sagt es erstmal, bevor ich was dazu sagen möchte.
Naja, eine Kompetenz wäre zum Beispiel, wenn der Wirtschaftsminister kompetent in Wirtschaft wäre, würde ich jetzt mal sagen.
Nein.
Jetzt müssen wir Roberto.
Es hat sich schon verschoben von so einer inhaltlichen Kompetenz, dass Leute, die jetzt in bestimmtes Amt, Ministeramt oder was auch immer bekleiden, dass die eigentlich das, was sie da bekleiden, auch irgendwie studiert haben sollten oder zumindest da irgendwie sich Kompetenzen angeeignet haben sollten. Das ist, glaube ich, tatsächlich weg zugunsten dieser Kompetenz von ich schlängel mich so durch und ich kann irgendwie netzwerken und ich kann irgendwie Einflusskreise bilden, die mich irgendwie auch pushen oder sowas. Das ist ja auch eine Kompetenz.
Da wäre ich bei dir. Aha. Also Kommunikation ist eine Kompetenz, die man als Politiker zum Beispiel haben müsste. Wissen, wie man Leute mit an Bord holt. Wähler genauso wie irgendwelche Gruppen, die man vertritt oder auch nicht vertritt, die betroffen sind von irgendwelchen Gesetzen und so weiter. Nicht, dass man die dazu holt, damit sie Gesetze schreiben. Ich rede nicht von UNEPA. Das hat nichts mit Kompetenz zu tun. Aber ich bin immer bei Fachleuten, das hört man ja jetzt oft. Kinderbuchautor und die Baerbock, die nichts kann und so. Und wenn wir da Fachleute hätten, dann wäre das alles ganz anders. Da bin ich halt sehr am Zweifeln. Ich meine, ich erinnere mich an die Regierung in Italien, Monti, das ist noch gar nicht so lange her. Das war eigentlich eine Fachregierung, ja. Da saß hier, da saßen Ökonomen und Rechtsanwälte und das wird dann schön bespart, das Gemeinwesen und so weiter. Klar, wenn Experten am Werk sind, sehen sie nur noch eine Sache. Fachidioten halt. Wir hatten auch eine Zeit lang hier, und das dürfen wir bitte nicht vergessen, das ist noch gar nicht so lange her, Corona, da haben wir Experten und Fachleuten es überlassen, die Gesellschaft zu strukturieren für eine gewisse Zeit.
Naja, das
ja, also würde ich schon so sehen. Wir hatten, also Politik war plötzlich raus, erstmal am Anfang, später hat die Politik sich verselbstständigt in dieser Geschichte.
Politik hat sich dahinter versteckt, hinter irgendwelchen
Virologen oder okay, dann nennen wir es so.
Und irgendwelchen Modellierern, aber dieser Kreis von Experten, der war ja in keiner Weise so zusammengesetzt, dass man jetzt sagen könnte, das ist ein Expertenkreis gewesen, der...
Aber die haben ganz klar nach irgendwelchen virologischen Vorstellungen, ob die richtig oder falsch war, die Gesellschaft ausgerichtet und haben darüber hinweg ganz andere Bereiche der Gesellschaft vergessen.
Ja, weil halt nur Virologen da drin saßen und keine
natürlich, weil nur Fachidioten
und Psychologen und
natürlich keine, genau. Ja, auch keine aus der Kultur, die mal gesagt haben, was bedeutet das eigentlich, wenn die Menschen überhaupt keine Kultur mehr bekommen und was bedeutet es auch für die Branche? Übrigens auch keine Ökonomen. Da hätte ich mir auch Ökonomen gewünscht da drin. Aber deswegen bin ich immer so kritisch, wenn es heißt Fachleute. Ich glaube, es ist wichtig und vor allem, man muss sich ja auch anders noch vorstellen, wenn wir so drauf erpicht sind, dass immer nur Fachleute irgendwelche Ämter ausfüllen, von mir aus auch ein Wirtschaftsminister, dann heißt das aber auch, dass im Grunde das politische Amt nicht mehr durchlässig ist für jedermann.
Nee, darum geht's ja auch gar nicht. Also es geht ja nicht darum, dass da jetzt nur Leute, dass da jetzt sozusagen in Technik, das war nicht mein Anliegen, zu sagen, dass da so eine technokratische Elite irgendwie hockt, die auf Grundlage von irgendwelchen Statistiken dann Entscheidungen fällt, die wissenschaftlich irgendwie untermauert sind oder sowas. Das meinte ich damit gar nicht. Aber was mir schon fehlt, ist wirklich eine Kompetenz in der Sache selbst.
Aber die könnte man sich ja auch aneignen. Das ist ja das ist im Wesentlichen ganz oft auch so gewesen.
Ja, aber ich weiß nicht, das machen sie ja offensichtlich nicht.
Also nein, das tun sie ja bestimmt.
Also Baerbocks vor den Kopf stoßen ihre eigenen Wähler, dass sie sagt, es geht mir einen Scheißdreck an, ich bleib auf der Seite von der Ukraine. Da fehlt's erstens mal an wirklich der Idee, was mache ich da eigentlich für ein Amt? Also ist das in wessen Namen agiere ich da eigentlich? Und es ist dazu als zweites, es ist noch zudem völlig empathielos gegenüber der eigenen Wählerschaft. Was soll denn sowas? Also völlig deplatziert. Einfach nur noch Wahnsinn.
Ja, aber offenbar ist die Wählerschaft, und da bin ich dann schon wieder bei Tom, ich glaube nämlich schon, dass es eine grundsätzlich, nicht nur in dieser Sache, in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, und es sind nicht nur Politiker, ist auch sicherlich die Bevölkerung und auch der Medienbetrieb. Wir haben es mit einer Bildungsschwäche zu tun. Denn eine Wählerschaft, die sich von einer Politiker so vor den Kopf stoßen lässt und ihr auch noch sagt, boah, die hat Haltung, die ist geistig und bildungstechnisch nicht ganz gesund. Das muss ich einfach so sagen.
Ja, das. Ich wollte noch mal auf die Geschichte mit der Kompetenz zurückkommen. Also ich meinte damit nicht zwingend, dass jetzt jeder Minister das Amt, das er bekleidet, dann auch fachlich als studierte Kraft ausfüllen muss oder so. Das wäre tatsächlich fatal, denn das würde bedeuten, dass halt jemand, der großes Interesse an einem Fachgebiet hat, sich ganz viel angelesen hat, ganz viel Wissen dazu angeeignet hat, dass der dann aufgrund des fehlenden Studiums da dann sozusagen hinten drüber fällt. Also das meine ich nicht. Und die Tatsache, dass Habeck früher mal Kinderbücher geschrieben hat oder so, finde ich jetzt auch nicht unbedingt schlimm. Aber ich will es mal an einem anderen Personalbeispiel deutlich machen. Und das ist unsere Verteidigungsministerin. Das ist ja jetzt kein unwichtiges...
Unfassbar, unglaublich.
Die ist ja auch so. Wahnsinn. Und das ist ja nun kein unwichtiges Amt. Und schon gar nicht, wenn man als Land der Meinung ist, dass man aktiv als Kriegspartei, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, wir sind Kriegspartei, wenn man sich also an einem Krieg beteiligen möchte. Wenn wir dann über eine Verteidigungsministerin sprechen, die faktisch in ihrem bisherigen politischen, privaten Leben nichts, aber auch gar nichts mit der Bundeswehr oder Militär.
Na,
was denn? Was denn? Dann erklär mir doch mal die Vorerfahrung.
Die Frau trägt ja Stilettos. Das sind ja Bajonette, die sie unten an den Beinen hat. Entschuldigung, die hat Ahnung davon. Die hat schon so manchen aufgespießt.
Ja, jetzt, aber mal ernsthaft, ne?
Nein,
also das meine ich mit Kompetenz. Und das bedeutet nicht, dass ich von Lamprecht erwarte, dass sie, ich weiß gar nicht, was man studiert oder dass sie jahrelang in der Bundeswehr gedient hat oder eine Offizierskarriere gemacht hat oder so. Es geht mir einfach darum, dass sie sich mit der Materie über einen angemessen langen und intensiven Zeitraum so sehr beschäftigt hat, dass sie dann auch in der Lage ist, sozusagen die Oberbefehlshaberin der Bundeswehr zu sein. Und das ist sie jetzt sowas von losgelöst von irgendwelchen Fähigkeiten, sondern im Gegenteil ausgestattet mit einer, und jetzt kommt das Wort wieder, Inkompetenz, die zum Himmel schreit, dass ich da dann eben schon sage, okay, das kann's nicht sein. Also das kann's nicht sein und das kann auch nicht funktionieren. Und wir sehen's ja auch an Baerbock. Ich meine, wie die international durch die Gegend purzelt, was für Statements sie abgibt, was für aktuelles, geostrategisches, vor allem aber auch historisches Unwissen diese Frau zur Schau trägt, dann noch gepaart mit ihren rhetorischen Einschränkungen, wobei sie da offensichtlich in den letzten Wochen wohl Intensivkurse auf der Volkshochschule belegt hat oder so.
Ja, die wurde getreten, die wurde richtig getreten.
Ja, das ist weniger geworden. Aber nichtsdestotrotz, im Gesamtbild ergibt sich natürlich das Paket einer Diplomatin, die einfach keine Diplomatin ist, die davon nichts versteht und das ist eben das mit Abstand Schlimmste, die daran auch keinerlei Interesse hat. Und das ist eben der Punkt, der eben auch bei Baerbock auffällig ist. Denn Gerd, du hast zu Anfang gesagt, wie kann das sein? Wahnsinn, unglaublich. Ich meine, die muss doch klar sein, dass hier irgendwie das Land gegen die Wand gefahren wird. Dieser Mann akzeptiert und nimmt hin, dass aufgrund seiner, unter anderem seiner, das ist ja ein Gemisch, ein ganz perverses Gemisch, mit dem wir es zu tun haben, dass also aufgrund unter anderem seiner Politik Deutschland als Wirtschaftsstandort wahrscheinlich in 1 bis 3 Jahren komplett vom Globus verschwunden ist, als Industriestandort. Ja. Geschweige denn als erfolgreicher Industriestandort. Also von einer Deindustrialisierung hat zum Beispiel kürzlich auch Jens Berger gesprochen, mit dem ich ein Gespräch gemacht hat. Und der kommt ja nun nicht irgendwie aus dem Völkerrecht oder von den Schweinen oder so, sondern der hat irgendwie halt Ökonomie studiert. Und da finde ich es dann schon ganz schön, mir dann auch die Meinung eines studierten Ökonomen anzuhören, der sagt, ja, wenn das so weitergeht, gehen wir auf eine Deindustrialisierung des Landes zu. Und wenn wir
von den Schweinen?
Ja, da kommt auch Habeck her, sagte Baerbock doch.
Ach so, okay.
Sagte die mal, das
ja, er kommt von den Schweinen und Hühnern oder irgendwie sowas.
Und ich komme von Funks Völkerrecht.
Ja, ich komme von Folterrecht.
Ja, gestern hat sie,
das war ein Versprecher, ne? Folterrecht. Das war ein Versprecher, mein Gott.
Gestern hat sie getwittert. Ein
Intro gemacht. Wie fandet ihr das eigentlich?
Das Intro war super.
Ja, ne? Das war super. Das war mit super. Das Beste von diesem Podcast.
Roberto, was hast du gestern?
Gestern hat sie getwittert, dass die verschiedene Königin die letzten 100 Jahre geprägt hätte. Alleine an so einer, ich meine, es ist nichts Wichtiges, ja, aber allein an so einer Sache, die denkt wirklich, die Frau ist seinerzeit zur Welt gekommen und ist Königin gewesen und hat sofort die Welt geprägt. Ich bezweifle, dass sie es auch in ihrer Königszeit, Königinnenzeit, wie sagt man da, Amtszeit, so, ja, dass sie da die Welt geprägt hätte, nicht mehr das, glaube ich. Aber, weißt du, das sind so Kleinigkeiten. Wie tickt jemand, der so einen Unsinn von sich gibt?
Sie steht halt auf den Schultern von Madeleine Albright, glaube ich, ne?
Ja, wahrscheinlich, ja.
Wie dumm muss man sein, um sowas rauszuhauen? Tut mir leid. Wie dumm muss man sein, um sowas rauszuhauen?
Also was ich an dieser ganzen Sache, was mich auch wirklich ärgert, ist, dass, okay, die Baerbock ist dumm, die Baerbock kann nix, die Baerbock hat keine Begabung, außer sich selber irgendwie hochzuloben und irgendwelche Posten zu ergattern, auf die sie eigentlich nicht gehört. Das ist ja schön und gut. Das kann passieren. Es gibt Hochstapler. Aber, dass die Medien das mitmachen, dass die deutschen Medien das mitmachen und sie decken, ne, die eigentlich die kritische Funktion haben sollen, genau da den Finger reinzulegen. Ja. Kann die das überhaupt? Kann die das?
Ja. Nee, und sie da kommt nicht, die Überschneidung so von Dummheit und Plan. Man kann es nicht auf das eine oder andere reduzieren. Denn natürlich sind die meisten Journalisten, über die wir hier explizit sprechen, die genau das machen, was du gerade beschreibst, Gerd, natürlich sind die nicht dumm. Nicht ansatzweise so dumm wie unsere Außenministerin. Ja, aber sie machen trotzdem den gleichen Scheiß mit. Das heißt, die Grundlage, die Basis dafür, was getan wird, unterscheidet sich grundlegend zwischen Dummheit und Intelligenz. Aber die Methode und die Motivation dahinter, die ist offensichtlich die gleiche.
Ich weiß es nicht. Also ich so das, was in Deutschland so passiert, das mit den Seilschaften, das finde ich schon einen relativ interessanten Gedanken, den man weiterverfolgen sollte, weil die Leute, die da in den Redaktionen hocken, die kommen ja eigentlich alle aus dem gleichen Milieu. Da hocken ja nicht irgendwie die Arbeiterkinder irgendwie aus Neukölln, ne, die da sich über ein Studium irgendwie und ein Volontariat bei der Tagesschau dann hochgearbeitet haben, sondern da hocken ja die Kinder der Studienräte und Professoren, die kommen ja alle aus dem gleichen Milieu und die decken, das ist so eine Art, also fast so eine Art Kastensystem in Deutschland inzwischen geworden.
Ich dachte gerade an Clankriminalität.
Ja, ja. Aber da kommt ja auch niemand anders rein und die sichern sich einfach ihre Pfründe. Das ist nicht abgesprochen. Das ist, glaube ich, nicht. Da steht kein Plan dahinter.
Also ich Nein, das ist ganz normaler individueller Egoismus.
Ich habe manchmal den Eindruck, wir haben hier
Klassen. Ja, wie soll man das sagen? Irgendwie so.
Ja, Klassenzugehörigkeit.
Klassenzugehörigkeit. Sofort. Ja.
Also ich habe das Gefühl, dass wir hier irgendwie illegitimerweise ein Zwei-Kammern-System eingeführt bekommen haben. Gibt's ja in vielen Ländern, gibt's ja in England hier das House of Lords und House of Commons. Das gibt's ja in Deutschland so nicht, aber ich habe manchmal den Eindruck, da ist die Politik, das ist die erste Kammer und die Medien haben sich jetzt so als zweite Kammer etabliert.
Also inzwischen ist das ich glaube, das ist ein ganz guter Gedanke. Also inzwischen ist das wirklich so, weil der Wille irgendwie der Regierung zu widersprechen, ne, irgendwie zu den merkt ihr den noch irgendwo? Also ich merke den nirgendwo mehr gerade. Also in dem großen Seiten klar.
Also man greift das auf, was rumkommt, und dann hinterfragt man das nicht, sondern bestenfalls man beleuchtet es von zwei verschiedenen Seiten, aber das zentrale Element bleibt bestehen.
Ja. Also das, was da bei Baerbock, auch was die Tagesschau da abgelassen hat bei Baerbock, ne? Als die Baerbock da in Prag mit ihrem Zitat, dass ihr die deutschen Wähler, dass ihre deutschen Wähler da eigentlich scheißegal sind, die Ukraine zählt, was die Tagesschau da ab, die hat einen Faktenfinder dazu gemacht und irgendwie versucht nachzuweisen im Detail, wer wann zu welchem Zeitpunkt was gesagt hat und dass das irgendwie von Russland ausgegangen ist und dass sich dahinter an dieser Kritik irgendwie russische Einflussagenten, sag mal, geht's noch? Also das ist kein Journalismus, das ist Hofberichterstattung von ihrer beschissensten Seite, indem man einfach so tut, als wäre jede Kritik an deutscher Politik irgendwie vom Ausland getrieben, eine russisch-bolschewistische Weltverschwörung, die dahinter steht. Und unsere Annalena, die kämpft mit wehendem Haar gegen die Russen. Blöder geht's echt nicht. Und das soll Journalismus sein.
Okay.
Das war echt eine Bauchlandung, aber sowas von.
Ja. Ich will nochmal darauf zurückkommen, was das jetzt alles für Konsequenzen hat. Die zeigen sich ja jetzt schon, ich meine Hakle oder Görz, das sind so Namen, die mich irgendwie mein Leben lang begleitet haben. Hakle und Görz, aber ihr wisst schon, wie ich es meine.
Ja, die haben Betriebsferien angemeldet, gell?
Die haben Betriebsferien angemeldet, Wahnsinn. Genau, bis auf Weiteres. Und das sind die Großen. Wir haben ja keine Ahnung, wie viel Kleine schon aufgegeben haben, wahrscheinlich schon während Corona aufgegeben haben.
Das Handelsblatt schrieb von 26% mehr Insolvenzen im August 22 im Vergleich zum August 21. Wagenknecht hat das auch aufgegriffen neulich in einem Tweet. Firmeninsolvenzen wohlgemerkt, gell?
Ja. Okay, also. Warte, ich bin noch nicht ganz durch. In dem Zusammenhang, du hast ja, Gerd, eingangs gesagt, das ist ja Wahnsinn, das ist ja unglaublich, das kann ja gar nicht angehen. Also ich meine, oder Roberto, du sagtest irgendwie, normalerweise müsste ein Wirtschaftsminister doch Interesse daran haben, dass die Wirtschaft brummt und sich entwickelt und Wachstum und den ganzen Kram, stattdessen irgendwie
ist das ein Job?
Stattdessen wurstelt er da irgendwie rhetorisch schwach bei Maischberger rum und sagt, dass ja Betriebsferien irgendwie was anderes sind und so. Also, ich will euch mal was vorlesen. Und zwar eine kleine Definition. Und vielleicht können wir dann darauf mal zu sprechen kommen. Ich zitiere. Als Autokratie oder Selbstherrschaft wird in der Politikwissenschaft eine Herrschaftsform bezeichnet, in der eine Einzelperson oder Personengruppe unkontrolliert politische Macht ausübt und keinen verfassungsmäßigen Beschränkungen unterworfen ist. Eine durch den alleinigen Machtträger aus eigener Vollkommenheit selbst legitimierte Herrschaft. In der vergleichenden Regierungslehre wird der Autokratie zumeist die Demokratie als idealtypisches Konzept gegenübergestellt. Zitat Ende. Ja, die Frage, die ich stelle, ist, haben wir irgendwie
Putin,
noch...
Das hat hier Putin untergeschoben, ne?
Es ist ja ganz schön, dass in der Definition nicht nur eine Einzelperson steht, das wäre dann ja auch dann noch wieder eine etwas andere Form, sondern eben auch eine Gruppe. Und ich sehe tatsächlich, und Baerbock hat es ja eigentlich bestätigt mit ihrer Aussage, also meine Wähler sind mir egal, ich stehe hier zur Ukraine und da gibt's gar nichts. Ich sehe tatsächlich eine Gruppe und wir müssen dann vielleicht noch über die Definition an sich mal sehen, was ihr dazu sagt und dann eben auch über die Größe der Gruppe diskutieren, wer denn diese autokratischen Herrscher eigentlich sind. Aber für mein Empfinden ist es tatsächlich so, und das schmeiße ich jetzt mal als These in die Runde, wir haben schon zu Corona-Zeiten in erheblichem Ausmaß jetzt aber, während wir dabei sind, zu erleben, wie unsere Wirtschaft kollektiv gegen die Wand gefahren wird, mit unglaublichen Auswirkungen, die wir uns noch nicht mal ansatzweise vorstellen können, wir haben den Boden der Demokratie definitiv längst verlassen.
Das hatten wir vor Corona schon ein bisschen verlassen, ein bisschen, also teilweise war schon gut spürbar. Aber du hast recht, in der Corona-Zeit hat man das sehr gespürt. Ich habe den Eindruck gehabt, es ging phasenweise nicht mehr um Corona, sondern nur noch darum, autokratische Strukturen zu schaffen. Daran hält man sich. Ich habe aber in der Corona-Zeit auch viel gelernt, unter anderem ein schönes Jargon. Ich würde da jetzt nicht mehr Autokratie dazu sagen, sondern ich würde sagen, wir werden als Bevölkerung in Geiselhaft genommen von einer kleinen Minderheit, die sagt, mir ist es egal, was meine Wähler dazu sagen oder denken. Oder
darüber
denken.
Einer autokratischen Minderheit würde ich dann
hinzufügen. Genau, also die nehmen uns in Geiselhaft. Ich würde das mit der Geiselhaft immer wieder gern sagen, das hat mich sehr geprägt in der Corona-Zeit. Man hat es ja uns immer unterstellt, dass wir, naja, du weißt ja.
Ja. Also was in Deutschland, glaube ich, schon passiert, und das ist auch bewiesen, das hat mit Corona nichts zu tun, das wissen wir schon ganz lange, dass die deutsche Gesellschaft ist vertikal total undurchlässig. Ne? Also im Vergleich zu anderen westlichen Gesellschaften, wo du wirklich dann irgendwie, wenn du in einer bestimmten, du bist irgendwo geboren, in einer bestimmten Familie, dann kannst du dich da rausarbeiten durch irgendwie Leistung. Also das war früher irgendwie so der amerikanische Traum, den gibt's jetzt in dieser Form irgendwie auch nicht mehr. Aber eine Gesellschaft, die wirklich das eigentlich nie hatte, das ist die deutsche Gesellschaft. Ne? Die hatte das, gab immer dieses Bildungsproblem, irgendwie Arbeiterkinder, die kommen irgendwie nicht, die studieren ganz selten, irgendwie ausländische Kinder mit Migrationshintergrund, die haben es in der Schule schwerer und so weiter und so fort. Das ist typisch deutsch. Und
aber Arbeiterkinder konnten trotzdem so weit erfolgreich, zumindest in ihrer Branche sozusagen, ein Leben aufbauen, dass sie davon relativ gut leben konnten.
Das ja, nur aber
als
kamen,
Zusatz, aber das widerspricht dir ja auch nicht.
Ja, aber die kamen halt nie irgendwie in Kreise, wo sie entscheiden konnten. Ne? Also das war vielleicht mal in den 70ern für einen Moment so, für so einen kleinen...
Ich wollte gerade sagen, nie ist ein schlechtes Wort, aber ja, es kam selten vor. Aber
es kam selten vor. Es gab mal so einen Moment in den 70ern, vielleicht noch in den 80ern Jahren, wo das möglich war. Aber heutzutage, also aktuell ist es, glaube ich, überhaupt nicht mehr möglich.
Also ne? Blüm ist so eine Figur. Blüm kam aus der
Blüm Arbeit. Blüm war so eine Figur. Ne? Aber Schröder ritt, glaube ich, auch immer drauf rum, dass er eigentlich irgendwie aus einer Arbeiterfamilie kommt. Ich weiß gar nicht, oder verwechsel ich das gerade? Keine Ahnung.
Ja,
auf jeden Fall.
Ich glaube schon. Ja.
Ja, es gibt schon so Figuren, aber das wird weniger, und die deutsche Gesellschaft ist für eine westliche Gesellschaft extrem undurchlässig, und in Krisen, glaube ich, verstärkt sich das dann immer wieder. Das, was wir heute erleben, was da so im Bundestag rumfestert, das ist eine kleine Kaste, die sich gerade auch irgendwie absondert und die vielleicht auch wirklich gar nicht mehr verstehen kann, was sie da tut und für wen sie da was tut und dass das Konsequenzen hat.
Ja.
Im, Im Übrigen sind da die Grünen so die Kaste in der Kaste. Da ist das mit dieser Durchlässigkeit, glaube ich, noch am eklatantesten. Das sind keine Leute, also da gibt es wenig aus der Arbeiterbewegung, wenn überhaupt. Ist ja im Bundestag grundsätzlich ein Problem, aber bei den Grünen ist es wirklich so, die kommen aus irgendeinem kulturellen Milieu oder sie kommen tatsächlich auch wie alle anderen aus dem Anwaltsbereich, sind teilweise sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr feudalistisch aufgestellt und so weiter. Ich lese jetzt gerade, während wir, ich habe ja hier auch ab und zu was auf, hier zum Beispiel lässt sich die Renate Künast, die ist ja grüne Ikone, outet sich heute dieser Tage aus aktuellen Anlass als Fan des britischen Königshauses und erzählt über die Briefe, die sie mit Charles gewechselt hat. So, das ist das Milieu, weißt du, was die Grünen so bedienen. Ja, das ist gruselig, aber
das ist so ein sattes Bürgertum, das wahrscheinlich auch irgendwie merkt, das geht jetzt gerade alles so ein bisschen den Bach runter. Wir müssen jetzt unsere Pfründe so ein bisschen sichern, ne? Also
ja, auch so ein bisschen so, wie soll ich sagen? Ja, ich weiß nicht, aber der Pöbel, der will nicht mehr so richtig, ja? Der begehrt so auf und also es hat doch alles immer so gut funktioniert vorher. Also es hat schon auch was Monarchistisches fast schon, ja. Und sie selbst, glaube ich, sehen sich schon als auserwähltes Parteivölkchen. Das muss man schon,
ja,
schon sehen.
Ja, es gibt gerade in dieser Gruppe, ich meine, ich kenne die ja, ne, aus Berlin, ne, da sind sie ja irgendwie überpräsent. Ja. Und gibt es da so einen stillen Rassismus, so einen latenten Rassismus, irgendwie, wir wissen, wo es lang geht, ihr wisst es nicht, wir sagen es euch, ihr macht das dann bitte auch, und ansonsten gibt's Druck. Dieser Sozialarbeiter-Rassismus.
Ja.
Das ist super unangenehm, und das hat mit irgendwie offener Gesellschaft und mit Toleranz oder so nichts
zu tun. Hat's
auch nicht. Ich finde, die Baerbock verkörpert die Grünen schon super, super, super gut. Die sagt's ja ganz deutlich, ihr interessiert mich nicht. Es interessiert mich absolut null, was ihr denkt.
Genau. Und ich bin auch
kein Dialog.
Ja. Genau, und mir fällt mir.
Ach, du warst weg?
Ja, ich musste die Hunde irgendwie hier beruhigen. Genau, Habeck, ich meine, drei Stichpunkte. Roberto, du hast es vorhin schon gesagt, bei Maischberger sprach er von der alten Welt irgendwie.
Ja.
Das heißt also von einer Welt, die er offensichtlich verlassen hat.
Ja, so habe ich interpretiert in einem Text neulich, ja.
So habe ich es auch interpretiert, ja.
Ja.
Also er sprach darüber hinaus davon, dass er ja sowieso gar keine Zeit mehr hat, sich selbst Brötchen zu kaufen oder in Ruhe zu frühstücken. Dann sagte er ja vor kurzem noch deutlicher eigentlich, dass er gar nicht weiß, wie viel Geld er hat und überhaupt keine Zeit hat, das auch auszugeben. Das sind schon sehr, sehr, und dann eben natürlich als Krönung Baerbock, die von ihren Wählern spricht und ihr Desinteresse denen gegenüber. Das sind halt tatsächlich Belege dafür, dass wir uns in unterschiedlichen Gesellschaften bewegen. Also das sind Parallelwelten. Und so funktioniert natürlich auch keine Demokratie.
Ja, ich meine, eine total gefährliche Entwicklung. Ne?
Ja, also der Kerngedanke muss ja sein, dass die Volksvertreter das Volk vertreten. Und in Anbetracht der Wirtschafts- und Sanktionspolitik, die wir derzeit erleben, ist ja offenkundig, dass natürlich das nicht stattfindet. Und wir müssen gar nicht über Entlastungspakete sprechen. Das ist völlig egal, ob sie jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, gegenüber Russland gibt es jetzt mittlerweile, glaube ich, 7 Sanktionspakete. Hm. Irgendwann sind wir dann wahrscheinlich irgendwann auch beim 7. oder 8. Entlastungspaket angekommen. Und es wird in der Sache aber nichts, überhaupt nichts ändern. Ich habe zum Beispiel gestern auf NDR Info Redezeit, habe ich gehört. Die Redezeit begann tatsächlich mit der Anmoderation. Ja, viele unserer Hörer werden jetzt wahrscheinlich sich noch mit dem Tod der Queen beschäftigen, aber wir wollen jetzt trotzdem mal über die Inflation sprechen, wo ich schon so dachte, aha, okay. Bist du wirklich der Meinung, dass die Leute jetzt irgendwie in Tränen ausbrechen, weil die Queen gestorben ist und sich deswegen eigentlich nur noch zwei
Tränen für die Inflation? Mensch.
Ja, Inflation, aber das wollte ich gar nicht sagen, sondern, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, aber Das, was in Deutschland passiert, ist für eine Gesellschaft ungünstig. Es ist das sprengt die Gesellschaft. Ne? Es gibt so eine kleine elitäre Kaste und Medien bedienen das. Ich meine, ich hocke hier jetzt irgendwie in Russland und diesen kleinen Einwurf möchte ich noch machen. Von den Sanktionen merkt man in Russland nichts. Es ist so ein bisschen, vielleicht für manche ein bisschen unangenehm, weil sie jetzt nicht mehr so nach Spanien Urlaub machen können und so weiter. Das ist irgendwie gerade nicht mehr so. Das, was in Deutschland passiert, dass da Diskussion geführt wird, wer wann zu welchem Zeitpunkt heizen darf und ob man die Rolltreppen alle abschalten soll, davon ist das ist weit entfernt davon. Dennoch hält die Bundesregierung an diesem Sanktionsregime, das nur Deutschland schädigt, fest. Und das ist irre. Das ist irre. Und sie wissen das. Ich meine, die deutschen Medien, Tagesschau und wie sie alle heißen, die haben hier ihre Korrespondenten sitzen. Die hocken hier irgendwo, auch in Moskau. Die sehen das Gleiche, was ich sehe, jeden Tag auch.
Ja.
Und sie berichten darüber nicht.
Ja, in dem Zusammenhang, eben hatte ich ja den Faden verloren, von wegen der Entlastungspakete. Sie werden halt nichts bringen. Es wird jetzt, seit Wochen wird über diese Entlastungspakete diskutiert. Und gestern in der Redezeit war irgendwie eine vom paritätischen Wohlfahrtsverein oder so, die sagte, naja, es ist schon problematisch, selbst wenn jetzt irgendwie Pflegebedürftige oder Rentner, selbst wenn die einmalige Zulagen zur Energiefinanzierung bekommen. Also Einrichtungen, in denen solche Menschen leben, die bekommen das nicht. Und die hat von einer Einrichtung gesprochen, die hat bisher, da leben irgendwie, ich weiß nicht wie viel, 20, 30 ältere Menschen oder so, und die haben bisher wohl irgendwie eine Strom- oder Gaspauschale von 2.700 Euro im Monat bezahlt. Die haben jetzt eine neue Vorauszahlung, einen neuen Bescheid bekommen, der liegt bei, ich glaube, 14 oder sogar 17.000 Euro. Die können faktisch dicht machen. Und die Menschen, die dort leben, die haben halt das Pech, dass sie nicht in Privatwohnungen leben, sondern dass sie, was bisher vielleicht so was Ähnliches wie eine soziale Errungenschaft war, dass sie in einer Einrichtung leben können. Ich unterstelle jetzt mal können, nicht, dass sie es müssen, das ist eine andere Diskussion, können, in der sie versorgt werden, in der ihr geholfen wird und wo sie dann dementsprechend ja ihr Leben zu Ende leben können. Diese Einrichtungen werden das nicht stemmen können. Und es ist in diesem aktuellen Entlastungspaket auch überhaupt nicht vorgesehen, dass solche kleinen, unwesentlichen Details in irgendeiner Form mit aufgenommen werden. Und selbst wenn es so wäre, das vielleicht noch abschließend, es wird nicht zu stemmen sein. Und das sagt die Politik ja selbst. Letztlich können wir nicht alles auffangen.
Das sagst du zum zentralen Punkt. Ich möchte mich über Entlastungspakete gar nicht unterhalten, weil sie nie und nimmer so entlasten können, dass man es nicht spürt.
Genau.
Nicht mal ansatzweise.
Genau.
Wenn Leute 300 Euro mehr Abschlags bezahlen müssen im Monat, das sind 3.600 Euro im Jahr. Ja, das ist eine realistische Höhe von Erhöhung. Das ist, glaube ich, sogar noch eine Höhe, die man...
Das ist konservativ, ja.
Ja, genau. Ja. Wenn man dann 300 Euro bekommt, oder bekommt man sie nicht, spielt das eigentlich noch eine Rolle? Ganz ehrlich?
Eben.
Eigentlich nicht mehr.
Eben.
Und man kann nicht noch ein Entlastungspaket nachschieben und noch eins nachschieben. Das funktioniert nicht.
Nein.
Wir brauchen uns über ein Entlastungspaket. Es gibt nur ein Entlastungspaket, das funktioniert. Das bedeutet Verhandlungen mit Russland. Und ein zweites schieben wir hinterher. Bundesregierung weg. Das sind die Entlastungspakete, die funktionieren. Die
umgekehrte Reihenfolge.
Von mir aus.
Ja. Also die deutsche Bundesregierung, die inklusive Europäische Kommission, die halten an diesen völlig idiotischen Sanktionen fest. Ja, das ist ohne Worte, das ist absoluter Wahnsinn, weil diese Sanktionen erreichen ihr Ziel nicht. Die Sanktionen wurden verhängt mit dem Ziel, Russland zu ruinieren. Das sollte Russland platt machen, das sollte Russland dazu zwingen, dass es diesen Krieg beendet, das sollte zu Unruhen in Russland führen, die dafür sorgten, dass dieses Regime Putin oder wie auch immer das dann in den deutschen Medien ausgedrückt wird, dass das weggefegt wird. Und die von diesem Ziel ist Russland weit entfernt. Dort, wo die Sanktionen wirklich Wirkung wirken, wo sie wirklich Wirkung entfalten, das ist in Deutschland und das ist in der Europäischen Union. Und jetzt an diesem Sanktionspaket festzuhalten und es nochmal zu verstärken in der Hoffnung, dann implodiert irgendwie Russland, ist irre. Und das ist fernab der Realität. Das ist absolut fern. Da hat sich irgendwo in Deutschland irgendwie so ein psychotischer Komplex herausgebildet, bestehend aus Politik und Medien, die sich einreden, das, was sie irgendwie vorhatten, das klappt schon irgendwie, aber da klappt gar nichts.
Ja, besonders übrigens die Medien, die öffentlich finanziert werden, weil die sowas wie Knappheit gar nicht kennen. Wenn es nämlich fehlt, dann steuert man einfach nach. Dann gibt es einfach mehr höhere einen höheren Beitrag und dann finanziert man das schon irgendwie. Das sind Leute, die, man muss es ehrlich sagen, die ihr Leben lang von Staatsknete gelebt haben, im Medienbetrieb, genauso wie in der Politik. Und die wissen, wenn es nicht mehr reicht, dann sorgt man dafür, dass was hinten rankommt. Das ist ein Prinzip, was wir uns hier nicht leisten können. Das, wir haben gar nicht die Kompetenz und die Möglichkeit dazu. Ja, ja, das ist ein Paralleluniversum, was sich hier auftut und das wirklich an den Menschen vorbeilebt. Das ist eine Art Refeudalisierung und die haben wir ja schon länger. Und jetzt schlägt sie voll durch, die Feudalisierung.
Ja, ist so eine Refeudalisierung einerseits, aber ist auch so eine absolute Entkopplung von den Fakten und von Welt, von realen Zusammenhängen
andererseits. Im gewissen Sinne war Feudalismus immer so.
Ja.
Also die Herren uns... Genau, die Herren wollten ja wissen. Ja. Du bringst mir deinen Zehnten, mir ist es völlig egal wie, aber du bringst ihn mir.
Ja, damit muss ich leider zum letzten Punkt kommen. Wir sind schon fast wieder durch.
Ja.
Und das ist tatsächlich nochmal der. Wie bitte?
Nix.
Ja.
Ja. Das ist der, dass halt, ich sag mal, ein normales, politisches, verantwortungsvolles und demokratisches Verhalten wäre dadurch geprägt, die Maßnahmen, in welchem gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Zusammenhang auch immer, die Maßnahmen, die man beschließt, um zu einer Besserung zu kommen, ab einem gewissen Punkt zu überdenken, zu analysieren und darüber nachzudenken, ist das Ziel erreicht worden?
Das hat Wagenknecht neulich irgendwo gesagt.
Ja, das ist ja auch, das sollte eigentlich eine Binsenweisheit sein.
Das stimmt.
Und genau das wird partout nicht gemacht. Wie ihr oder wie wir schon jetzt seit fast einer Stunde festgestellt haben, alles, was passiert, macht es immer nur noch schlimmer, 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 schlimmer. Egal ob Entlastungspakete oder Waffenlieferungen, Wirtschaftssanktionen, egal was gemacht wird, es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer mit jedem einzelnen Tag. Und das ist das, was ich dann letztlich vermute, was ich vor kurzem auch so geschrieben habe. Für mich ist das Ganze der Inbegriff einer Schockstrategie. Lasst es den Leuten so dermaßen schlecht gehen, dass sie am Ende dir jede Lösung abkaufen.
Ja, das stimmt.
Ja, aber in welche Richtung soll das gehen? Was ist das Ziel?
Das ist eine gute Frage. Ja, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Also ich vermute tatsächlich, also meine persönliche Vermutung, aber die ist jetzt auch noch relativ mit heißer Nadel gestrickt. Ich vermute tatsächlich, dass es darum geht, den Großteil des Mittelstandes letztlich auszulöschen, zu übernehmen, wie auch immer. Und ja, eine, man kann sagen, vielleicht eine autokratische Wirtschaftsmacht zu entwickeln, die dann eben letztlich auch die politischen Entscheidungen trifft. Denn,
so ein bisschen an China orientiert auch, ja.
Ja, weiß ich nicht. Ich bin jetzt kein so guter China-Kenner, aber ich kann zumindest sagen, dass das China-Bild, glaube ich, doch sehr, sehr falschrum verklärend, also dämonisierend ist im Prinzip.
Nein, glaube ich nicht.
Ganz kurz. Also China hat großen Anteil daran, dass der Welthunger insgesamt deutlich abgenommen hat. Ich glaube, die Anteile von China lagen sogar bei 2/3 oder so.
Ich will nicht über China reden.
Ja, und was China eben auch gemacht hat, war, dass es irgendwie in den letzten Jahren Millionen von Leuten aus der Armut geholt hat und wir schicken sie gerade wieder dahin zurück. Genau. Also ich glaube, wir sind genau das Gegenteil von China.
Das ist alles, aber natürlich ist das System im Inneren, und ich weiß das, weil ich Kontakt habe zu jemandem dort, ist nicht so, dass man sagen könnte, das ist sehr konstruiert und verlogen, so wie es teilweise beim Russland-Bild ist, sondern da ist schon was dran, nicht alles so, wie es hier gezeigt wird oder dargestellt wird, aber im Wesentlichen, ja, es ist schon sehr schwierig dort. Ja.
Das will ich ja gar nicht in Abrede stellen, okay. Roberto.
Ich will auch darüber gar nicht reden, Tom.
Es geht mir nur darum, dass halt ein komplett anderes System als das, was wir hier haben, nicht zwingend in jeder Facette schlechter sein muss. Und dass die Armut in China in den letzten Jahrzehnten deutlich abgenommen hat, unabhängig von Überwachung und meinetwegen Inhaftierung und ganz, ganz vielen politischen Problemen, die dieses Land definitiv hat, dass die Armut abgenommen hat, das ist Fakt. Und was wir hier erleben, ist gerade, dass die Armut zunimmt bei gleichzeitigem Abnehmen der Demokratie.
Ja.
Und je länger und je mehr das passiert, desto lauter wird nach den Werten des Westens gebrüllt und das Ganze hochgeschrieben und so weiter und so fort. Das ist in sich einfach nicht schlüssig. Und es ist kein System und kein Modell, das noch in irgendeiner Form Zukunft hätte. Und deswegen denke ich auch, diese Schockstrategie läuft darauf hinaus, dass es in irgendeiner Form ersetzt, abgelöst werden muss, neu geordnet werden muss und dass das Ganze dann tatsächlich darauf hinausläuft, dass relativ wenige Konzerne, globale Konzerne, die untereinander dann eben auch vernetzt sind, letztlich die wirtschaftliche und eben auch die politische Macht haben. Also Milton Friedman würde wahrscheinlich nochmal aufstehen und mit irgendeiner jungen Hüpferin Walzer tanzen, wenn er das hier noch erleben könnte.
Können wir diesen Podcast vielleicht mit einem positiven Zeichen beenden, indem wir nochmal darauf hinweisen, dass es vielleicht auch dann nicht reicht, wenn man auf die Straße geht im Herbst, aber dass man es trotzdem tun soll, dass man unbedingt seine Würde bewahren muss, indem man Widerstand zeigt, so lang wie es geht und so hart wie man kann.
Ja.
Und das ist mir ein Anliegen. Und es ist mir völlig egal, ob man dann am Montag zur Veranstaltung der Linken geht oder der Gewerkschaft oder der AfD. Geht hin.
Ja.
Geht hin. Ja. Es ist völlig egal, bei welcher Richtung. Denn wir haben ein schlimmeres Problem als die AfD, bei Weitem.
Ja.
Und wenn wir da nicht aufstehen.
Das heißt Bundesregierung.
Richtig. Das muss man mal beim Namen nennen. Ja. Und geht dahin, geht in Massen hin und zieht mit, wen ihr könnt. Und ich habe es für mich angeeignet. Also ich habe es mir so angeeignet. Egal, wo ich im Alltag bin, wenn ich sticheln kann gegen die Bundesregierung, einfach so, dann tue ich das. Ja. Die Leute sollen das ruhig mitbekommen, weil vielleicht ist es manchmal so, dass jemand sagt, aha, da ist auch einer unzufrieden. Ja, eigentlich hat er ja recht und so. Ja, das ist wichtig.
Ja, und mein
formuliert Appell, das.
Ja, mein Appell auch nochmal an die Leute, die uns jetzt zuhören. Glaubt uns, auf keiner Demo wird es so viele Rechtsradikale geben mit so einem negativen Einfluss wie die, die uns aus Berlin regieren. Das sind mit Abstand die Schlimmsten.
Wenn ihr solche Extremisten sehen wollt bei einer Demo, dann meldet euch bei einer Demo an, die Bundesregierung veranstaltet, oder die Grünen.
Genau.
Geht dahin.
Genau. Oder NPD, das ist dann auch egal im Prinzip.
Das ist auch egal, aber die machen ja nichts mehr. Ja.
Aber bleibt nicht zu Hause, sondern geht raus, macht eurem Ärger, macht eure Angst den Weg frei und artikuliert euch und lasst euch nicht in irgendwelche rechtsextremen, verschwörungstheoretischen und weiß der Henker was nicht noch für Ecken stellen. Das ist die billigste Manipulation und es ist letztlich ein Zeichen dafür, dass es eine gewisse Sorge vor dem Widerstand der Bevölkerung gibt und zu dem möchten wir jetzt explizit aufrufen.
Ja, weil ich tue es immer wieder, ich rufe in meinem Umfeld immer wieder Leute dazu auf, ich erlebe auch, dass sie sagen, ja, was bringt's denn? Kann sein, vielleicht bringt's nichts, aber am Ende steht vielleicht in den Geschichtsbüchern, dass da viele, viele aufgestanden sind und es war nicht so ein Selbstläufer. Vielleicht steht's ja mal in den Geschichtsbüchern. Naja. Also ist mir schon wichtig.
Dauerhaft lässt sich keine Regierung, kein Regierungssystem aufrechterhalten, das total gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung. Das spricht übrigens auch, vielleicht doch nochmal ganz kurz den Bogen zu China. China ist bestimmt keine Demokratie nach westlichem Vorbild und das glaube ich auch alles, das stimmt schon. Aber irgendwie scheint es ja so zu sein, dass auch die chinesische Regierung irgendwie die Bedürfnisse ihrer Bürger so im Blick hat, dass sie sich halten kann, ne? Und während hier irgendwie bröselt's, also in Deutschland bröselt's irgendwie so, man hat so das Gefühl, dass alles so prärevolutionär und noch ein Tropfen und dann könnte das fast schon irgendwie schon überlaufen. Das ist eine andere Nummer, glaube
ich. Du hast recht, es hält sich kein solches System dauerhaft, wobei man sagen muss, auch 2 Jahre können eine ganz schön dauerhafte Zeit sein, wenn man die nur noch verlebt mit solchen Figuren wie Habeck und Baerbock und natürlich mit diesen ständigen Waschlappenparolen, man soll sich also nur mit Waschlappen, Gretschmann haben wir gar nicht genannt, den grüße ich übrigens an der Stelle nochmal. Vielleicht sollte man auch wieder sein Haus besuchen. Ist ja verboten worden bei Corona, aber
ja. Nur einfach mal vorbeigehen, das ist ja.
Ja, aber da haben sie ja tatsächlich jemanden zu einer relativ hohen Geldstrafe verurteilt, der genau das, es war keine Demo, keine Corona-Demo, es war ein Corona-Spaziergang, du erinnerst dich, da gab es ja Abstufungen.
Ja.
Das hat der initiiert und der war halt, ich weiß nicht, den ersten, wo es da erwischt haben, der an der Tür vorbei ist, den haben sie dann als Initiator quasi rausgefiltert. Der hat, glaube ich, 30.000 oder sogar 60.000 Euro Strafe zahlen müssen. Auch das ein Zeichen für die Abgehobenheit dieser Kaste.
Ja, zwar jetzt kein positiver Abschluss, aber
nein, das ist scheiße.
Wir haben es ja gesagt. Ja. Also bitte geht raus, lasst euch nicht in der Ecke drängen von Medien und Politik. Die kriegen langsam kalte Füße. Ich bin mir da relativ sicher und das kriegen sie auch. Die kriegen sie auch zurecht. Und wie Gerd schon sagt, das ist historisch belegt, dass eine Regierung, die so dermaßen gegen die eigene Bevölkerung, gegen das eigene Volk arbeitet, sich dauerhaft nicht wird halten können. In diesem Sinne, Roberto, vielen Dank für die Teilnahme an diesem wieder mal großartigen Podcast, wie ich finde.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs Intro. Ja. Denn wenn
ja, das Intro,
wenn war das nicht wäre, könnten wir diesen Podcast so nicht ausstrahlen.
Genau. Und ich möchte mich natürlich auch bei unserem offiziellen Auslandskorrespondenten, ich weiß gar nicht, wie viele Blogs Auslandskorrespondenten haben, Gerd Ibenhoger bedanken. Herzliche Grüße nach Moskau. Wir sind sehr froh, dass es dich gibt und ja, dass du auch so ein bisschen aus der freien Welt berichten kannst.
Freien Osten. Ich danke euch.
Und wir halten fest, noch hast du keinen russischen Akzent, aber wir werden das sehr beobachten. Und wir sind auch dafür, dass du dir einen aneignest.
Richtig.
Okay. Ivan Reprov-mäßig.
Also, der war kein Russe.
Nee, der war Deutscher, der war Deutscher. Der hat nur so getan, als ob das war.
Dachte mir, der hieß Reblaus, aber ist egal, ist was anderes.
Das war was zum Trinken.
Ja, genau. Okay. Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns beim nächsten Mal. Vielleicht laden wir irgendwann ja auch mal einen China-Experten ein. Das ist nicht so leicht, die zu finden, aber vielleicht entdecken wir ja mal einen. Oder ihr habt eine Idee, wer uns da vielleicht als Gast ein bisschen weiterhelfen könnte, damit wir mal ein bisschen schlauer über China werden. In diesem Sinne, bis dahin, tschüss, bis bald und gute Nacht.
Gute Nacht.
Gute Nacht.